Ja, gestern ging es darum, wie wir sprachfähig werden, über unseren Glauben zu reden, beziehungsweise nicht über unseren Glauben zu reden, sondern von unserem Glauben zu reden. Und da gibt es ja einen kleinen Unterschied. Das Lied, was wir gerade hier gesungen haben, ist jetzt schon 2 Jahrhunderte vor unserer Zeit so ein bisschen gewesen. Wir singen es teilweise ja immer noch. Und wenn man sich so den Text anguckt, muss man für manche vielleicht tatsächlich nochmal gucken, ob man ihn nicht nochmal neu übersetzen müsste, weil die Sprache wirklich alt ist, ja. Über 100 Jahre ist die Übersetzung jetzt her und noch davor lag die Zeit, wo Francis Jane von Alston Crosby diesen Text bzw. dieses Lied kreiert hat. Ich weiß nicht, was ihr von ihr wisst, von der Fanny Crosby. Aus heutiger Sicht müsste man vielleicht sagen, sie war so die Taylor Swift ihrer Zeit. Also es gab unglaublich viele Swifties, also Crosby-Anhänger. Und in dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, das war die Zeit der großen Erweckung, der Großevangelisation mit Moody, wo Hallen, also Stadien gefüllt wurden und Menschen gekommen sind. Also etwas, was wir heute nicht mehr kennen. Also wir kennen das noch von Konzerten, wenn, was weiß ich, Taylor Swift oder so singt oder wenn irgendwo der Super Bowl ist. Das muss man sich vorstellen für so eine Evangelisationsveranstaltung. Und man hat damals schon genau überlegt, wen setzen wir ans Klavier? Wer wird die Halle rocken? Und man hat Fanny Crosby genommen. Fanny Crosby war wirklich so eine Taylor Swift ihrer Zeit. Weil es ein Garant dafür war, wenn sie am Klavier sitzt und das auf den Plakaten steht, dann kommen die Leute. Fanny Crosby war blind. Ja, sie hatte als Kleinkind eine Augenkrankheit und die Ärzte haben den Eltern eine Behandlung vorgeschlagen, die leider ins Gegenteil wirkte, nämlich dass sie an dieser Behandlung dann letztlich erblindet ist und sie dann als Kleinkind schon irgendwie damit zurechtkommen musste. Sie ist in einem sehr christlichen Elternhaus groß geworden, deswegen hat ihr Jesus sehr, sehr viel bedeutet. Und sie hat offensichtlich nochmal einen anderen Zugang zu Jesus gehabt, eine andere Nähe als viele andere ihrer Zeit. Und das hat sie vertont und in Musik gepackt. Sie hat dann später selbst auch einen blinden Ehemann geheiratet und auch für die Zeit unwahrscheinlich, was diese Frau geleistet hat. Sie hat eine Blindenschule gegründet und war unglaublich umtriebig als Frau in ihrer Zeit, also so eine Unternehmerin. Und hat unglaublich viel Prägekraft gehabt. Aber was sie, glaube ich, wirklich besonders gemacht hat, und das ist vielleicht ein Grund, warum ihre Lieder heute noch in unseren Liederbüchern stehen und warum es hier und da immer noch mal gesungen wird, ist das, was sie inhaltlich damit sagen will. Und das ist der Grund, warum ich das hier auch zum Titel genommen habe. Sie beschreibt ja hier in diesem Lied so verschiedene Dinge und man kann ja alles Mögliche irgendwie über den Glauben sagen und so ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Ich finde, was sie hier schafft, ist zu beschreiben, was Jesus ihr bedeutet. Also was es ausmacht, wenn man mit Jesus lebt und was der Unterschied ist. Und das beschreibt sie hier Strophe für Strophe. Also dass sie Frieden bekommt und dass sie woanders gesucht hat und ihn nicht bekommen hat. Also, dass es einen Unterschied macht, wenn Jesus in deinem Leben ist. Dann beschreibt sie etwas, was durchaus charismatisch ist. Sie sagt, man bekommt übernatürliche Kraft, übernatürliche Gaben, die man nicht von sich selbst hat. Und das ist etwas, was du geschenkt bekommst, wenn du als Kind Gottes unterwegs bist. Du erlebst göttliche Leitung, also etwas, was Kai-Uwe gerade für sich auch schon festgestellt hat oder gestern, ja, Orientierung. Wie erfährt man das? In einer auch damals schon Zeit, die durchaus nicht einfach war. Und der Refrain beschreibt dann immer, lasst mich's erzählen, Jesus zu Ehren. Also sie bittet sozusagen das Auditorium, dass sie davon Zeugnis ablegen darf, weil sie gar nicht anders kann. Ja, es drängt sie irgendwie, das weiterzugeben. Und das ist der Punkt, über den ich heute mit euch nachdenken will. Wann fühlt ihr euch so in der Situation, dass ihr sagt, ich kann gar nicht anders, lasst es mich erzählen, ja, ich muss jetzt dringend davon mal reden. Also wenn ich ehrlich bin, ja, und ihr vielleicht auch mit euch, ich kenne so viele Situationen, wo ich eher denke, ach nö, ja, jetzt gerade vielleicht nicht oder Es gibt eine ganz ähnliche Situation im Neuen Testament, auf die ich heute mit euch deswegen gucken will. Ihr kennt die Geschichte, Apostelgeschichte 4, hat Lukas es uns festgehalten. Da wird geschildert, wie Petrus und Johannes in Jerusalem vor dem Hohen Rat sind, weil sie im Tempel vorher ein bisschen für Furore gesorgt haben. Und bevor wir hier in diesen Text gucken, erzähle ich euch kurz, was diese Furore ausgelöst hat, damit man so ein bisschen in diesen Text reinkommt, sonst erklärt er sich nicht von selbst. Das ist Apostelgeschichte 3 und die fasse ich mal so ein bisschen zusammen. Petrus und Johannes gehen zum Tempel, ja, um dort irgendwelche frommen Verrichtungen zu machen. Und nun ist der Tempel ja damals ein ziemlicher Klopper von Bauwerk gewesen. Und das heißt, man konnte zu verschiedenen Seiten und Eingängen diesen Tempel betreten, ja, den Vorhof und bis man dann irgendwo ankam. Und hier wird geschildert, dass Petrus und Johannes sich auf dem Weg befinden zur schönen Pforte. Und vor dieser schönen Pforte sitzt ein Gelähmter, der dort bettelt. Und das ist strategisch ziemlich pfiffig, finde ich, weil wenn ein frommer Jude auf dem Weg zum Gottesdienst ist, dann ist er gesetzlich verpflichtet, Almosen zu geben. Also es gibt strategisch keinen besseren Ort, um Almosen zu bekommen, als vor einer Tempelpforte zu sitzen, weil jeder, der dort rein will, dazu angehalten ist. Das gehört sich einfach so. Ja, und nun ist es aber so, Petrus und Johannes gehen dahin und dann geht es ihnen so wie mir gerade bei der Kollekte, Mist, meine Jacke hängt draußen. Ja, das Portemonnaie auch. Blöd irgendwie. Ja, also die klopfen sich ab und stellen fest, Mist, kein Geld dabei, zu Hause gelassen, hängt in der Jacke oder was auch immer. Ja, und es ist irgendwie doof. Also was macht man? Und dann sagen Petrus und Johannes, Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, gebe ich dir. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Ja? Ich habe den schon gehört als Kind in der Sonntagsschule, da gab es ein Lied, Silber und Gold habe ich nicht, dann wurde geklatscht. Ja, kennt das irgendeiner noch? Aha, immerhin. Ja. Bei mir in der Sonntagsschule war das so, das war das Lieblingslied einer Sonntagsschultante von uns und die wünschte sich dieses Lied immer, wenn sie irgendwie dran war. Und diese Sonntagsschultante war recht betucht. Ja? Und sie hatte an beiden Armen goldene Armreife von hier bis hier. Und ich als Kind, ja, hatte da einen sehr kritischen Blick drauf. Und sie wünschte sich aber immer dieses Lied Silber und Gold habe ich nicht. Und dann wurde ja geklatscht und gesprungen. Und wenn sie das machte, dann schepperte sie. Ja, und das ganze Gold schepperte. Und ich habe immer als Kind gedacht, das stimmt doch gar nicht. Ja. So, aber sie war eine ganz tolle. Deswegen habe ich da besondere Erinnerungen an dieses Lied und das kommt mir immer, wenn ich diesen Text lese. Und was machen Petrus und Johannes dann? Sie springen nicht hoch, sondern der Bettler springt ja am Ende hoch. Sie sagen, im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und das tut er, ja, und er springt dann wirklich, so wie meine Sonntagsschultante, und läuft dann in den Tempel. Das erste Mal, dass er das tun kann, Lukas sagt, der Bettler war 40 Jahre gelähmt. Also er ist über 40 offensichtlich. Ja, und läuft das erste Mal alleine in diesen Tempel. Und da wird er gesehen, ja, Und dann sorgt das natürlich für Aufsehen. Kannst du dir vorstellen, du hast ihm ja vorher Almosen gegeben, jetzt rennt der Typ da rum. Dann fragst du dich doch, kriege ich mein Geld jetzt wieder? So, das war vielleicht bei manchen die Frage, aber er hat dann natürlich gesagt, was passiert ist. Und Petrus und Johannes sind inzwischen auch angekommen und Petrus und Johannes haben die Chance genutzt, dann zu bezeugen, was ist passiert. Ja? Nicht sie waren das, sondern das war Jesus. Ja? Und Jesus verleiht übernatürliche Kraft. Das ist nicht aus uns heraus, sondern das ist Gottes Kraft. Und es ist ein Wunder für die Leute. Ja? Und es ist ein guter Grund zu sagen, wow, diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Was du hast, möchte ich auch gerne haben. Und das gefällt aber nicht so sehr den Leuten, die die Aufsicht im Tempel haben. Jetzt stellt euch mal vor, hier unsere Gottesdienstordnung würde heute so durcheinander gebracht werden. Ja? Vielleicht würdet ihr auch sagen, so geht das nicht. Und die Folge ist, Petrus und Johannes werden vor den Hohen Rat zitiert, ja, und eigentlich möchte man sie tatsächlich um die Ecke bringen, also wirklich um die Ecke bringen. Und das geht aber nicht, weil im Tempel so viele Menschen sind, die davon gehört und gesehen haben, dass es schlicht nicht möglich ist, diese Leute aus dem Weg zu räumen. Also das hätte für noch mehr Trouble gesorgt. Also überlegt man sich, was macht man mit denen, ja, und verhört sie erstmal und ist in so einer Zwickmühle, weil das möchte man einfach nicht haben. So, und dann kommen wir hier zu unserem Text. Hier wird dann beschrieben, wie der Hohe Rat die beiden vor sich hat und wie sie reagieren. Sie nahmen die unbekümmerte, freimütige Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes wahr. Und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wunderten sie sich sehr. Doch dieses eine war ihnen wohl bewusst, nämlich, dass die beiden mit Jesus unterwegs gewesen waren. Weil sie aber da zusammen mit ihnen den Mann stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen einwenden. So befahlen sie ihnen, aus der Mitte der Hohen Ratsversammlung hinauszugehen, und sie berieten miteinander. Sie sagten, was können wir gegen diese Leute tun? Denn es ist ja allen Einwohnern in Jerusalem bekannt geworden, dass ein unübersehbares Wunder durch sie geschehen ist. Das können wir nicht leugnen. Aber damit diese Sache sich nicht noch mehr im Volk ausbreitet, wollen wir ihnen drohen und verbieten, ja nicht mehr zu irgendjemandem in diesem Namen zu sprechen. Dann riefen sie sie wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus öffentlich zu reden oder andere zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderte, ob es recht ist vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Denn alle gaben Gott die Ehre wegen dem, was geschehen war. Also die Geschichte geht für Petrus und Johannes halbwegs gut aus. Ja, also zumindest sie kommen wieder frei, sie werden nicht um die Ecke gebracht, aber mit Auflagen. Ja, also sie dürfen in Zukunft nicht mehr davon reden, schon gar nicht mehr im Namen Jesu, und sie müssen sich auch zurückhalten mit irgendwelchen Wundertaten, das ist tabu. So, jetzt könnte man ja sagen, puh, ein Glück, sind da nochmal rausgekommen aus der Nummer. Spannend finde ich an dem Ganzen diesen Satz, den Petrus da sagt. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Da steckt ziemlich viel drin. Also zum einen sagen die beiden, wir haben etwas gesehen und gehört. Wir haben etwas erlebt. Es ist nicht einfach Kopfwissen. Ja, wir reden hier nicht über irgendeine religiöse Theorie oder über irgendwelche interessanten Meinungen, die man austauschen kann, höflich, und Argumente austauscht. Ja, also es geht hier nicht um irgendeine komische Meta-Ebene, die wir vielleicht manchmal im Kopf haben, wenn wir über Religion reden. Petrus und Johannes lassen das komplett beiseite. Die sagen, wir bezeugen etwas, was wir gesehen und gehört haben. Wie kann denn das, was man gesehen und gehört hat, nicht wahr sein? Und wie kann man davon nicht reden? Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht an uns die Frage, was erlebst du eigentlich mit Jesus? Oder ist vielleicht dein Glaube etwas, was über die Zeit mehr eine Theorie geworden ist, über die man manchmal nachdenkt und die man für wahr hält? Aber es ist ein Unterschied, ob man Dinge für wahr hält oder ob man sie auch erlebt. Und ob Jesus etwas ganz Reales ist in deinem Leben, was du bezeugen kannst, weil du es gesehen und gehört hast. Menschen heute sagen ja, dass das wahr ist, was du erlebst, was du fühlen kannst. Und wenn du das nicht fühlen kannst, wenn du es nicht erleben kannst, dann ist es für sie nicht echt und dann ist es für sie nicht relevant. Und ich glaube, uns geht es eigentlich auch so. Also was ist für uns wirklich wichtig und relevant? Das, was echt ist. Das, was Tiefe hat. Das, was du erleben kannst. Darin muss es sich bewähren. Und gleichzeitig merkt man dann vielleicht, ach, ich kenne so viele Situationen, wo mir das so möglich ist, einfach nicht davon zu reden. Ja, weil ich vielleicht gerade gar nichts zu sagen habe oder weil vielleicht tatsächlich manchmal nicht so viel da ist. Und das bringt uns zu der Frage, was ist eigentlich eine gute Nachricht? Wir haben das gestern schon miteinander überlegt. Für manche ist das ja vielleicht etwas, was man mal gelernt hat für so Evangelisation, die vier geistlichen Gesetze, da ist alles so kompakt zusammengefasst, vielleicht ist es auch die Rechtfertigungslehre, irgendwas aus dem Römerbrief, ja, was das ganz gut zentral beschreibt. Aber das ist selten das, was Menschen heute wirklich bewegt oder abholt. Und vielleicht ist es auch gar nicht das Zentrale, was dich heute noch bewegt. Vielleicht denken wir manchmal in Kategorien über die gute Nachricht, dass es irgendetwas mit unserer Bekehrung damals zu tun hatte. Also kramt man im Gedächtnis, was war denn da nochmal vor 37 Jahren? Auch das ist meistens nicht so relevant für Menschen heute, die eine gute Nachricht brauchen. Wir haben das ja gerade in den Fürbitten gemerkt, die Range ist ziemlich weit, was man an Katastrophen und Szenarien gerade so bewegt, ja. Und wo Menschen nach Hoffnung suchen, nach Antworten, nach guten Nachrichten, die wir kaum noch kriegen. Also was ist eine gute Nachricht für jemanden in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen? Wahrscheinlich nicht irgendwelche Plattitüden, dass man dann manchmal sagt, wenn einem nichts einfällt. Und eine gute Nachricht für andere hat meistens etwas damit zu tun, was für dich auch eine gute Nachricht ist. Was dein Grund ist, warum du heute hier sitzt. Denn das hat ja was mit Jesus zu tun. Du säßt doch heute nicht hier, wenn Jesus dir nicht begegnet wäre. Und wenn du nicht erwarten würdest, dass hier in der Gemeinschaft Jesus hier mitten unter uns ist und dass da etwas passiert. Niemand trottet hierher, um einfach aus Gewohnheit hier zu sitzen. Das hat doch was damit zu tun, dass Jesus euch begegnet ist. Und dass Jesus immer noch für dich eine Relevanz hat in deinem Alltag, wo du ihn erlebst. Und das hat dann wahrscheinlich etwas damit zu tun, wovon du nicht schweigen kannst. Weil das, was uns bewegt, davon reden wir gerne. Wir können das nachher mal testen beim Kirchencafé, das es heute gibt. Ja. Meine Beobachtung ist, und die ist auch gar nicht schlimm, dass zumindest Männer ganz häufig nachher beim Kirchencafé über Fußball reden. Ja, das ist ein Teil unseres Lebens, der uns bewegt, ja, der Emotionen hervorruft, der uns wichtig ist, obwohl es uns meistens irgendwie ziemlich weit entfernt ist und auch fast nichts mit unserem Alltag zu tun hat. Aber irgendwie ist es ein schönes Thema und es bewegt uns und man kann sich gut darüber unterhalten. Wieso fällt uns das so leicht, über Sachen, die eigentlich nebensächlich sind, so emotional zu reden und so intensiv zu sein, aber über das, was das Wesentliche in unserem Leben ist, manchmal gar keine Formulierung zu finden? Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang mit dem, was wir erleben und wovon wir reden. Und vielleicht müssen wir das mehr zulassen, dass Jesus uns berühren darf in unserem Alltag und dass wir uns darüber austauschen und dass das normaler wird. Weil wenn das unter uns normaler wird, dann wird es auch normaler, mit anderen darüber zu reden in Situationen, wo die echt eine gute Nachricht mal brauchen. Und das, glaube ich, können wir alle sagen. Die Menschen um uns herum brauchen wirklich gute Nachrichten. Und vielleicht sind das auch nicht immer nur Worte. Vielleicht denkst du, naja, ich bin jetzt gar nicht so ein großer Formulierer, musst du auch gar nicht sein. Manchmal ist das Evangelium auch eine Tat. So wie bei Petrus und Johannes es am Anfang genauso war. Ja? Die haben nicht dem Gelähmten gesagt, deine Sünden sind dir vergeben oder ich muss mal dringend hier über deinen Lebenswandel reden, ja? Sondern die haben ihn geheilt. Das war eine Tat. Die hat er verstanden und die hat ihn zu Gott geführt. Aber der Schlüssel zu dem Ganzen, warum das so geschehen konnte, war die Beziehung, die Petrus und Johannes zu diesem Jesus haben. Und wäre diese Beziehung nicht da, dann wäre das nie passiert. Und das ist das Großartige. Weil du eine Beziehung zu Jesus hast, hast du einen Zugang zu Ressourcen, die niemand anders hat, der Jesus nicht kennt. Und das ist großartig. Und du hast Möglichkeiten, die andere nicht haben dadurch. Und das Faszinierende ist, und das führt uns zu diesem komischen Wort da unten, dass nicht nur wir diesen Zugang haben, sondern dass Jesus sich selbst und Gott selbst danach gesehnt hat, mit dir so eine Beziehung zu haben. Also es ist ja das eine, vielleicht religiös zu sein, wie manche Menschen in unserem Umfeld vielleicht, und irgendeine Ahnung davon zu haben, oder eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott, der den ersten Schritt gemacht hat, weil er derjenige ist, der zu dir diese Beziehung haben will. Es gibt schon im Alten Testament einen roten Faden, der genau das beschreibt. Und es gibt ein Wort, das da immer wieder auffällt, wenn es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott geht. Im Hebräischen, das ist das Wort Yada. Ja. Das Wort heißt im Deutschen übersetzt meistens erkennen. Ja. Und es ist wirklich schon zu Beginn der Bibel, nämlich wo Adam und Eva gemeinsam geschaffen worden sind und Adam das erste Mal einen Blick auf Eva wirft. Und dann heißt es in der deutschen Übersetzung, und Adam erkannte Eva. Da kann man sich fragen, ja, was soll denn das? Ja, so nach dem Motto, ach, du bist es. Nein, erkennen hat im Hebräischen tatsächlich eine andere Tiefendimension. Ja, das heißt, wenn sich zwei Menschen erkennen, dann begegnen sie sich auf eine sehr intime Art und Weise, auf eine Art und Weise, wie sich zwei Menschen normalerweise in der Ehe nur begegnen können. Und dieses Wort wird interessanterweise immer dann benutzt, wenn es darum geht, dass Gott seine Beziehung zu seinem Volk beschreibt. Das muss man sich mal überlegen. Also Gottes Sehnsucht nach uns Menschen hat eine Tiefe, die wir vielleicht nachvollziehen können, wenn wir daran denken, wie eng das ist, wenn Mann und Frau sich erkennen. Das ist die Qualität, die Gott in der Beziehung zu uns Menschen haben will. Mehr geht nicht. Da geht es nicht um Sexualität natürlich, aber um die Tiefe, die das ausdrückt, um die Nähe, die so nicht anders möglich ist. Und dann kommt Jesus und greift das alles auf, ja, und sagt, diese Liebe Gottes zu uns, ist einzigartig. Ja, und darin liegt unser Leben, in dieser Beziehung zu Gott zu sein. Und wenn das gelingt, dann haben wir Zugang zu all den Ressourcen, ja, zu all dem, was Gott sich vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat. Und unser Leben liegt in dieser Beziehung aus dem Leben mit Gott. Also das ist eigentlich unfassbar. Und deswegen ist deine Beziehung zu Gott auch so entscheidend. Ja? Es ist ja nicht, dass du etwas produzieren musst oder dass du dich anstrengen musst, irgendwie ein besserer Christ zu werden, damit dann irgendwas sich ereignet und die Leute denken, wow. Sondern es ist umgekehrt. Gott öffnet die Tür ganz weit, weil er eine Beziehung zu dir haben will und weil er dich liebt. Und weil du aus dieser Beziehung heraus etwas sein darfst, was dich komplett verändert. Und das ist etwas, was andere Menschen wahrnehmen, weil sie merken können, da ist etwas anders. Und weil jeder Mensch diese Sehnsucht in sich trägt, auch wenn er nicht immer da sucht, wo wir vielleicht denken, dass sie suchen sollten. Paulus hat das im Römerbrief ein bisschen anders auf den Punkt gebracht, aber ihn hat auch diese Frage bewegt, wie kann das gelingen, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht in diese Beziehung hineingekommen sind, davon hören, dass sie das mitbekommen. Und er schlussfolgert hier im Römerbrief, wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben, denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Wer sind diese Boten? Wir sind das. Jeder von uns. Und vermutlich ist es so, dass da, wo du bist, kein anderer ist, der das so machen kann wie du. Und meistens ist da auch gerade gar kein anderer. Ja, das heißt, du bist wie so ein Bote, der über den Hügel kommt. Gut, hier gibt es wenig Hügel, aber der am Horizont erscheint, ja, und zu sehen ist, ja, und den man schon lange erwartet hat. Weil man weiß, der bringt Hoffnung oder die. Und die Leute dann schnell die Brücke runterklappen, dass man über den Fegen kommt. Weil man diese Botschaft erwartet. Und was Menschen, glaube ich, wirklich interessiert heute, und das könnt ihr vielleicht auch bestätigen aus eurer Erfahrung, ist das, was echt ist. Das, was dich ausmacht. Das, was du lebst. Was du davon weitergeben kannst. Alles andere ist irgendwie Schnacken. Petrus hat das Ganze, weil er Petrus ist, natürlich auch noch mal ein bisschen anders formuliert als Paulus. Er sagt, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also Petrus benutzt hier, finde ich, ganz schöne Worte. Ich kann in diesem Bild ein bisschen besser leben als in dem von Paulus, weil es sehr anschaulich ist. Aber was hatte Petrus vor Augen? Wir wissen ja, er war ja im Tempel. Ja, für ihn ist das Bild wahrscheinlich wirklich etwas ganz Nahes gewesen. Und jetzt sagt er, ihr seid ein auserwähltes Volk, so wie das Volk Israel auch ausgewählt war. Es gibt königliche Priester, ja, und ihr seid das. Nun war das normalerweise ja nicht jedem vorbehalten, ein Priester zu sein. Aber was durfte ein Priester damals tun? Er durfte näher als alle anderen an die Gegenwart Gottes kommen. Und ein Priester hatte das Vorrecht, die Bitten des Volkes vor Gott zu bringen. Und besonders der Hohepriester. Ja, wir wissen aus dem Alten Testament, da wird ja beschrieben, was der Hohepriester anhatte. Ja, der hatte ja so einen Schurz um, wo Edelsteine drauf waren, 12 unterschiedliche. Und die hatten eine gewisse Symbolik. Das heißt, jedes Mal, wenn der Priester in das Heiligste ging, dann trug er diesen Schurz, oder auch wenn er dann einmal im Jahr in das Allerheiligste ging. Und die Symbolik war, dass er als Bote sozusagen, als Abgesandter, als vielleicht so eine Art Botschafter, das ganze Volk vor Gottes Angesicht trägt. Ja, und stellvertretend das ganze Volk dort repräsentiert. Und dass Gott auf diesen einen Boten hört und ihm eine Audienz gewährt, damit die Bitten bei Gott ankommen. Das ist das Bild, was Petrus hier benutzt. Ihr seid die königlichen Priester, die Zugang haben zu dem Allerheiligsten. Das muss man sich mal vorstellen. Also mit Jesus ist klar, wir haben immer Zugang zu Gott und wir müssen uns auch keinen Schurz dafür anlegen. Aber was Petrus damit zum Ausdruck bringt, und das ist ein Bild, was damals die Menschen gut verstanden haben, ist, dass wenn du vor Gott kommst, dann hört Gott zu, weil er dich liebt, weil er dich kennt, weil er dich auserwählt hat und weil er dich dazu berufen hat. Und das ist ein riesiges Vorrecht. Ja, und aus diesem Vorrecht heraus geht es auch andersrum. Also Gott hört dir zu und der Priester hört auf Gott. Und das darf er dann den anderen weitergeben. Und das sagt Petrus hier, das ist unser Auftrag, aus dieser Beziehung heraus zu leben und das weiterzugeben, damit Menschen auch mit da hineinkommen können. Und wer soll das sonst tun? Das ist unser Vorrecht. Jesus selber hat es auch aufgegriffen. Ihr kennt wahrscheinlich das hohepriesterliche Gebet im Johannesevangelium Kapitel 17. Das ist ein ziemlich langes Gebet, was Johannes da aufgeschrieben hat, was Jesus gebetet hat, kurz vor der Kreuzigung. Und da ist eine ganz entscheidende Passage drin. Da betet Jesus, dass wir dieselbe Beziehung und denselben Zugang zu Gott haben sollen, wie Jesus es zum Vater hatte. Ja, und dann kann man sich fragen, welches Gebet von Jesus wird wohl nicht erhört worden sein vom Vater? Ich glaube keins. Also wenn Jesus das so ein Herzensanliegen ist, dass wir in dieselbe Gemeinschaft hineinkommen wie er mit dem Vater, dann ist das schon sehr bemerkenswert. Und wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus diese Beziehung zum Vater gelebt? Das steht auch im Johannesevangelium ganz zu Beginn. Da gibt es so eine Krise, wo Pharisäer irgendwas zu meckern haben und die ihn dann fragen, was tust du da? Wer erlaubt dir das? Und Jesus sagt dann, alles, was ich tue, tue ich nur, weil ich auf den Vater gucke und ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus beschreibt schon selber für sich zu Beginn seines Dienstes diese enge Beziehung. Und alles, was er getan hat, hat er getan, weil er vorher geguckt hat, ist das das, was der Vater tun will. Und wenn es das nicht ist, dann tut er es nicht. Diesen Zugang, diesen direkten Zugang, den darf jeder von uns haben, der mit Jesus unterwegs ist. Also wie ist das gemeint, wenn Petrus, wenn Paulus, wenn Jesus davon reden, wie wir in dieser Beziehung unterwegs sind? Dass wir mit Gott in Verbindung sind und durch seinen Heiligen Geist Gott zu uns sprechen kann. Ja, und wir wissen, was zu tun ist. Und wir Anschluss haben an diese übernatürlichen Kraftquellen, die nicht aus uns kommen. Und was hilft uns vielleicht, da anzuknüpfen? Ich glaube, in unserem Alltag hilft es uns ganz schlicht, auf Jesus zu gucken. Was würde Jesus jetzt tun? Es gab ja mal so eine Kampagne, ja, die uns auch daran erinnern sollte. Und ich glaube, das ist hilfreich. Wo guckt Jesus jetzt hin? Was bewegt sein Herz? Was möchte er, dass ich tun kann oder soll oder auch lasse? Und das dürfen wir in seiner Kraft tun, weil jeder, der mit Jesus unterwegs ist, den Heiligen Geist bekommen hat. Eine Sache, die uns vielleicht auch hilft, ist zu wissen, das, was du auf dem Herzen hast, also so wie der Priester damals, ist das, was du vor Gott bringen darfst und was Gott sich garantiert angucken wird, weil er dich ausgewählt hat, genau dafür. Ich komme mal zurück auf unseren ursprünglichen Text, falls ihr gedacht habt, ich habe den Faden verloren. Die Geschichte geht ja auch zu Ende. Also eigentlich endete sie ja gerade etwas betrüblich, ja, weil so halb nett, sie sind nicht gestorben, die beiden, Johannes und Petrus, aber sie dürfen nicht mehr davon reden. Jetzt erzählen sie der Gemeinde davon, weil die sich natürlich auch gefragt hat, was ist passiert. Und dann muss man sich überlegen, wie reagiert denn jetzt die Gemeinde darauf? Also ein Teil davon hat bestimmt Angst bekommen. Die Kreuzigung und Auferstehung ist noch nicht so lange gefühlt weg gewesen. Und wie würden wir wohl reagieren, wenn jetzt hier eure Ältesten kämen und sagen würden, die Politik hat beschlossen, wir dürfen in Zukunft uns nicht mehr versammeln und wir dürfen auf keinen Fall mehr von Jesus reden. Was würdet ihr tun? Würdet ihr sagen, oh, schrecklich. Am besten, wir fallen nicht mehr auf. Es war schön mit euch, das war's. Also vielleicht hätten wir solche Gefühle, weil Verfolgung mag wahrscheinlich niemand. Ich finde bemerkenswert, wie die Gemeinde hier reagiert hat. Sie haben angefangen zu beten und das beten sie hier. Herr, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzugeben. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen Jesus, deinen heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Das ist die Antwort der Gemeinde und das ist die Antwort des Heiligen Geistes. Die lassen sich nicht einschüchtern. Das, was wir gesehen und gehört haben, davon können wir nicht schweigen, egal was Leute sagen. Das ist unser echtes Leben. Und alles andere ist nebensächlich. Die Gemeinde fängt an zu beten. Und sie beten sogar dafür, dass Gott weiter Wunder tut. Vielleicht müssen wir wieder neu anfangen, genau dafür zu beten, dass Gott Wunder tut. Dass Menschen berührt werden von der Kraft dieses Evangeliums, dass sie merken, es ist nicht nur eine Ideologie, nicht irgendetwas Traditionelles, was Leute tun, weil sie Langeweile sonntagmorgens haben oder so, sondern weil es etwas ist, was uns bewegt, was unser Leben ausmacht, wovon wir nicht aufhören können zu reden, weil alles, was wir haben, darin steckt. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in eurem Alltag erlebt und entdecken könnt. Und wenn ihr zusammenkommt, dass etwas davon spürbar wird, von dieser Kraft Gottes, die in euch ist, die jeder von uns hat. Und dass ihr damit gesegnet seid. Und dass es euch leicht fällt, in allen Situationen davon zu reden, was Jesus euch bedeutet. Weil das wirklich gute Nachrichten sind für die Menschen um euch herum. Amen.